Wir fangen doch an mit diesem Thema, Erfahrungsbericht. Ich ging der Weg des Buddha und nicht nur ich will etwas berichten, auch die Elke, meine Frau. Sie war nicht Buddhistin, sie war Esoterikerin und man könnte auch sagen, wir waren zusammen auf einer spirituellen Reise und wir waren ja auf der Suche nach dem Göttlichen. Das war vielleicht sie mehr, denn ich war als Buddhist auf der Suche nach Erleuchtung. Aber vielleicht habe ich schon erwartet, eine gewisse spirituelle Erfahrung zu machen und eine gewisse, vielleicht Göttlichkeit zu erleben. Nun fangen wir einfach an und steigen ein bei der Tatsache, wo Buddhismus bei uns anfängt und einfach populär wird, vielleicht durch diese Gestalt des Dalai Lama. Er war ja auf dem Kirchentag in Berlin vor 2 Jahren und hatte dort gesprochen vor vielen Menschen. Und es war ganz interessant. Ich war auch dabei, ich habe mir das mal angeschaut, wie die Leute so reagieren. Und wie ein Mann standen alle auf und applaudierten, als der Dalai Lama hineinkam. Es war offensichtlich eine gewisse Erwartung da, dass von ihm vielleicht etwas ausgeht, was mit Spiritualität, vielleicht sogar mit der Suche nach dem Göttlichen zu tun hat. Nun, er hat immer diese typische Geste drauf gehabt, so, und auch wenn er in der Öffentlichkeit auftritt. Und das hat eine religiöse Bedeutung, denn er betet praktisch die Buddha-Natur des anderen an. Als ich in Indien kam, in den Ort, wo heute der Dalai Lama lebt, viele Tibeter waren da, die haben mich auch immer so begrüßt und ich war ganz verehrt. Ich dachte, wow, das fühlt sich ja gut an. Aber es hat tatsächlich eine religiöse Bedeutung, das wissen die wenigsten. Ich habe den Dalai Lama aber wirklich verehrt. Er war einer meiner Gurus, Lehrmeister. Als ich ihn das erste Mal sah, auf meiner Suche, ich war dann schon Buddhist geworden, ich werde gleich erzählen, wie das gekommen ist, da war, als ich ihn das erste Mal in London traf, da waren 500 buddhistisch interessierten Menschen, da hat er Unterrichtungen gehalten, die waren recht schwer. Am Ende von 5 Tagen hatte der Dalai Lama Geburtstag, man fragte ihn, was können wir dir dann zum Geburtstag schenken? Sagte Dalai Lama, ich bin doch Mönch, ich brauche nichts. Aber, sagt er, eins könnt ihr mir geben, gebt mir eure Herzen. Nun, ich war Feuer und Flamme. Ich war sofort bereit, das zu tun, weil ich erwartete, der Dalai Lama würde mit meinem Herzen etwas Gutes tun können. Als ich dann ein paar Jahre später die Gelegenheit hatte, ihm in Nordindien, in Dharamsala, den Ort, wo er lebt, ihm ganz persönlich zu besuchen, habe ich ihm ein kleines Geschenk mitgebracht, eine Kerze in Form eines Herzens. Damit wollte ich symbolisch zum Ausdruck bringen, ich gebe dir mein Herz. In diese tatsächliche Erwartung, du machst etwas Gutes daraus. So war ich auf der Suche. Ich erwartete, weil ich Buddhist war, dass ein buddhistischer Meister wie der Dalai Lama etwas Gutes mit meinem Herzen tun könne. Buddhismus ist populär. Viele Menschen kennen diese in sich ruhende Gestalt eines Buddha. So eine Statue gibt einen Anblick von Ruhe und vielen sagen sich, wenn das schon hilft und uns Ruhe bietet, dann probieren wir es damit aus. Aber so viel zu meditieren, wie es die Buddhisten tun, nein, das ist die meisten etwas zu viel. Eher so viel, wie es gut sich anfühlt für uns, ein bisschen Wellness, sich wohlfühlen, ein bisschen meditieren, ein bisschen Yoga praktizieren, gerade so viel, wie es sich gut anfühlt. Nun, natürlich kennen die meisten hier auch das Christentum, verbunden mit dem Zeichen des Kreuzes. Nochmal neu in der Öffentlichkeit aktuell geworden durch diesen Film Die Passion, wo das Leiden Jesu gezeigt wurde, dieser grausame Tod am Kreuz. Nun, das ist gar kein Anblick von Ruhe, von Harmonie. Eher Unruhe, Leiden. Und damit möchten wir nicht gleich konfrontiert werden. Bei uns ist eher dass diese Einstellung da, dass wir probieren, von allem etwas mitzunehmen, und so kommt das in etwa dabei heraus. Wir sagen uns etwas von Jesus, etwas von Buddha, etwas von Manitou, die unsichtbare Kraft, die bei den Indianern geglaubt wird. Unterm Strich ergibt sich Jebuma. Wir sind eher Jebumas, als dass wir klare Christen sind, auch klare Buddhisten. Wir sind die neue Art Häppchenreligion, könnte man sagen. Nun, das ist tatsächlich Zeichen unserer Zeit. Viele Menschen suchen dennoch sehr. Sie wissen nicht, wo finden wir Halt. Da hat Jesus Christus einmal ganz schlicht gesagt, er sagte, suchet, so werdet ihr finden. Klar, wenn wir uns mühen, wenn wir etwas verloren haben, dann werden wir gewiss etwas finden, wenn wir uns Mühe geben. Aber wissen wir dann, wenn es um ein religiöses Ziel geht, was das Ziel unserer Suche sein soll? Wissen wir, mit welchen Mitteln wir dann suchen sollen? Die meisten wissen es nicht. Ich wusste es auf jeden Fall auch nicht. Ich habe, als ich jung war, ich muss ganz ehrlich sagen, keine christliche Erziehung gehabt. Gar nichts. Keine Taufe, keine Konfirmation. Meine Eltern gingen schon mal zu etwas Christlichem. Und als junger Bursche durfte ich mal mitspielen mit so einer Art Weihnachtsspiel. Und ich hatte dort eine sehr schöne Rolle. Ich war nämlich das Hinterteil eines Kamels. Und ich sage immer, das ist meine größte Erinnerung an den christlichen Glauben überhaupt gewesen. Ich konnte sonst gar nichts damit anfangen. Ich habe mir dann doch, nachdem ich Abitur gemacht habe, aufgemacht zum Suchen. Das war alles, was ich dabei hatte, als ich 8 Monate durch Südamerika trennte. Ich habe dort viel Abenteuer erlebt, aber auch eine frustrierende Liebesaffäre. Und da dachte ich mir, das letztendliche Ziel kann man nicht nur in der Liebe legen. Es muss Ziele geben, die darüber hinaus ragen. So suchte ich weiter. Mit der Kirche konnte ich gar nichts anfangen. Für mich war es eher langweilig, vielleicht so ein bisschen wie auf diesem Bild in dieser evangelischen Akademie, wo der Pfarrer gar nicht so froh reinschaut und sagt, ich begrüße Sie zu unserer Tagung, haben Christen Grund zur Freude und bin gespannt auf unsere Ergebnisse. Nun, für mich sah Kirche früher so aus. Mir schien, da läuft nichts. Und als ich das dann verglich, gerade mit dieser bunten Farbenpracht, die bei den tibetischen Buddhisten abläuft, diese mystischen Ritualen, diesen schweren Gebeten der Mönche, da dachte ich mir, da scheint mir mehr dahinter zu stecken. Deswegen habe ich mich dann als ein Nachbarsmädchen in Holland, ich war dann wieder zurück in Holland, erzählt hatte von Lamas, die in Indien leben würden. Dann habe ich mich aufgemacht nach Indien. Zu dieser Zeit studierte ich Psychologie, hatte so ein bisschen BAföG und da konnte ich gut von studieren und locker 8 Monate in Indien verweilen, denn dort kann man ganz, ganz billig leben. So habe ich mich tatsächlich aufgemacht, ganz gezielt in Richtung der Buddhisten, der Tibeter. Ich war da zu finden, wo die Mönche ihre Gebete hielten, und ich habe da meine ersten Gespräche geführt. Und da sagte man mir, du hast ein ganz gutes Karma. Was ist das denn? Nun, es schien etwas zu sein, was mit ein vorheriges Leben zu tun hatte. Reinkarnation. Das heißt, sie deutete mich an, ich war im letzten Leben ein Lama, also ein Lehrmeister. Und deswegen würde ich jetzt zu den Buddhisten gehen, um dieses Studium weiter aufzugreifen. Nun, da fühlte ich mich ganz, ganz verehrt. Ich dachte, ich bin schon wer. Nun, ich habe das dann auch allgemein angenommen, Reinkarnation, in diese positive Form als erstes, aber auch in diese engere Form. Denn es heißt, dass alles, was man in diesem Leben tut, Konsequenzen für das nächste Leben hat. Man könnte sagen, Reinkarnation für Buddhisten sieht folgendermaßen aus, wie auf dem Bild etwas witzig dargestellt, sagt die Raupe zur Ente das letzte Mal, als Schildkröte ging es mir schon wesentlich besser. Sagt die Ente, ich war sogar schon mal Mensch, aber dann habe ich zu viele Enten geschossen. Genau so würden Buddhisten an Reinkarnation glauben. Das heißt, Wenn ich in diesem Leben Enten schießen würde, dann habe ich das im nächsten Leben auszubaden und werde als Ente wahrscheinlich von Menschen beschossen werden. Alles, was ich tue oder sage, hat laut dieser Lehre der Reinkarnation Konsequenzen für das nächste Leben. Nun, in der Esoterik wird die Sache eher ein bisschen lockerer genommen. Denn im Buddhismus kann man tatsächlich auch als Tier wiedergeboren werden. Oder sogar als Höllenwesen, wenn man sich ganz schlecht verhält. Aber Esoteriker gehen davon aus, es wird nur gut ausgehen, man wird wahrscheinlich als Mensch wiedergeboren werden. Man findet solche Witze, ich fand mal so eine Karte hier, Kohl droht mit Wiedergeburt. Natürlich etwas lustig dargestellt, aber es sagt einfach aus, dass man mit dieser Thematik etwas spielt. Und sagt auch, könnte was dran sein, vielleicht kann ich etwas im nächsten Leben nachholen. Genauso hatte auch Elke geglaubt an dieses Thema Reinkarnation. Sie hing ganz und gar dran. Als wir einander kennenlernten, dann haben wir uns in die Augen geschaut und uns ganz gewiss gesagt, wir kennen uns schon ganz lange. Wir haben uns schon in vielen vorherigen Leben getroffen und wir haben das ernsthaft geglaubt. Und das war schon der Anlass, wodurch wir uns mehr aufeinander einließen. Als ich Elke kennenlernte, sah sie recht alternativ aus. Sie hat in ihrer Kleidung zum Ausdruck gebracht, was sie so glaubte.
Ja, guten Abend. Ja, meine Stimme wird auch mal ab und zu hören sein hier, obwohl ich ja, wie Martin schon sagte, keine Buddhistin war, sondern eben Esoterikerin. Aber die Esoterik hat ja ganz viele Elemente aus dem Buddhismus. Und man kann sagen, dass der Buddhismus hier eine neue Form entwickelt, und zwar eine esoterische Form. Und man kann, wenn man in der Esoterik ist, gar nicht mehr so genau sagen, es könnte auch ganz schön viel mit dem Buddhismus zu tun haben. Und von daher werde ich eben auch manches oder zu bestimmten Themen was erzählen, jetzt zum Beispiel zu dem Thema Reinkarnation. Was glaubt man hier jetzt, in der Esoterik zum Beispiel, was ist Reinkarnation? Natürlich ist es der Glaube, dass der Mensch, das heißt die Seele, immer wieder geboren wird. Hier ist schon ein kleiner Unterschied zum Buddhismus, denn der Buddhismus glaubt nicht an eine Seele. Der Buddhist spricht nicht davon, dass der Mensch eine Seele hat. Sondern was da wiedergeboren wird, das ist die Summe seiner Taten aus dem vorherigen Leben. Und das wird in irgendeiner Form wiedergeboren. Die Esoteriker sagen natürlich schon, der Mensch hat eine Seele und die wird wiedergeboren. Und diese Seele, sagen sogar die Esoteriker, die kann sich ganz hoch entwickeln. Und zwar so hoch, dass sie eines Tages göttlich wird. Und aus diesem Grunde ist in dieser Seele auch alles gespeichert, was der Mensch in all seinen Leben mal erlebt hat. Und sie sagen, dass jeder Mensch einmal alles erlebt haben muss. Das heißt, für den Buddhisten ist ja Reinkarnation eher etwas Negatives. Er will nicht wiedergeboren werden, sondern die Erleuchtung erlangen. Aber der Esoteriker, der möchte schon wiedergeboren werden. Denn der sagt sich, neues Leben, neue Chance. Und was ich jetzt noch nicht in den Griff kriege, das kriege ich bestimmt im nächsten Leben in den Griff, denn ich mache in diesem Leben ganz viele Erfahrungen und in den vorherigen Leben habe ich viele Erfahrungen gemacht. Und irgendwann wird es mir gelingen, dass ich, je öfter ich geboren werde, tatsächlich mein göttliches Selbst entfalte und selber praktisch werde wie Gott. Und so habe ich eben geglaubt, und es wurde uns so gelehrt, dass wir selber bestimmen konnten, wann wir geboren werden, unter welchen Umständen wir geboren werden, bei welchen Eltern, in welchem Land und so weiter, mit welcher Hautfarbe. Es wurde uns gesagt, das kannst du alles bestimmen. Wenn du gestorben bist, dann wird deine Seele den Körper verlassen und sie wird irgendwo im Kosmos sein. Und von dort aus wird sie sich die Welt betrachten und dann wird sie auch von dort aus all ihre vorherigen Leben kennen. Und dann wird sie sagen, aha, das und das und das, das bin ich schon alles gewesen, dort habe ich schon gelebt, das habe ich schon gelernt. Zum Beispiel, ich bin schon mal, vielleicht war ich mal ganz schlimm dran und ich war mal Opfer eines Überfalls. Also muss ich jetzt vielleicht in diesem Leben mal Täter werden. Und so denkt man eben, wenn man alles irgendwann einmal erlebt hat, weiß man, wie das ist, kann sich da hineinversetzen und kann dann, wenn einem diese Situation begegnet, damit umgehen. Und zwar in Liebe und Verständnis, so meint man. Natürlich wissen auch die Esoteriker, dass man ja unter normalen Umständen eben sich nicht an die vorherigen Leben, wenn es sie dann gibt, erinnern kann. Aber sie sagen, wir bieten an eine Reinkarnationstherapie. Und da wird man hineingeführt in vorherige Leben. Und dann kann man von dort aus sehen, mit welchen Menschen ich heute immer Probleme habe. Ach, das sind die aus dem vorherigen Leben. Und da habe ich das und das mit denen erlebt. Und darum habe ich heute solche Schwierigkeiten.
Elke hat aber auch meditiert, wie es auch Buddhisten tun, aber auch auf diese lockerere Art und Weise, nicht ganz so intensiv. Ich musste es damals schon lernen, als ich in Indien meinen ersten Kurs besuchte bei einem Lama, habe mich an den Füßen so eines Lama gesetzt, zusammen mit 150 anderen westlichen Menschen, mich tatsächlich in diese schwierige Haltung hineingequetscht. Man sollte so mindestens eine Stunde lang, ohne sich zu bewegen, still sitzen bleiben. Nun, das tat total weh an den Knien. Und der Lama meinte erstmal, müsst ihr zur Ruhe finden, ihr unruhige Westler, und dann müsst ihr euch öffnen für diese intuitive Erfahrung der Leere, mit zwei E's. Leere, dachte ich, du willst doch gar nicht leer werden. Du willst die Fülle an Erfahrung haben. Du möchtest, wissen, was der Sinn deines Lebens ist. Nun, weil der Lama so eine gute Ausstrahlung hatte und immer lächelte und Witze machte, ähnlich wie der Dalai Lama in der Öffentlichkeit, da dachte ich mir, das muss eben ein ganz tiefer Zustand sein, dieser Zustand der Leere. Nun, es heißt von diesem Zustand, dass in diesem Zustand eigentlich gar nichts ist. Das ist eine Art, man könnte sagen, Zustand, wo Menschen, wo man völlig sich drin auflöst. Als der Lama jeden Tag hineinkam, dann hat er so eine Art Herzgebet gesprochen, das sogenannte Herzsutra. Dieses Herzsutra, man könnte sagen, ist einer der zentralen Gebete des Buddhismus und beschreibt ein Gespräch zwischen dem historischen Buddha und einer seiner wichtigsten Schüler namens Shariputra. Dieses Gebet geht so, es ist eine deutsche Übersetzung, Shariputra. Auf diese Weise sind alle Phänomene leer, ohne Eigenschaften, nicht hergestellt. Daher, Shariputra, gibt es in der Leerheit keine Formen, keine Empfindungen, keine Wahrnehmungen, keine geistigen Formkräfte, kein Bewusstsein, keine Augen, keine Ohren, keine Nase, keine Zunge, keinen Körper, keinen Geist, keine Formen, keine Töne, keine Gerüche, keine Geschmäcker, keine berührbaren Objekte, keine anderen Phänomene. In diesem Zustand, Leerheit genannt, gibt es also gar nichts. Und das sei das Ziel. Leerheit, Buddha, Erleuchtung, Nirvana, alles Synonym. Und das ist ein glückseliger Zustand. Gezeuge auch von den Büchern, alles Bestsellern von den Dalai Lama, der zum Thema Glück Stellung nimmt und damit eigentlich diesen ganz klaren Zustand der Leerheit meint. Denn das ist, laut den Buddhisten, das Summum alles Glücks. Nun, der Dalai Lama weiß etwas mehr von dem, was Christen glauben. Er weiß, dass Buddhisten nicht an einen Gott glauben. Das hat er mal konkret so zum Ausdruck gebracht, denn in diesem Zustand, Leerheit genannt, da ist kein Ich, keine Person, auch kein Gegenüber, kein Gott. Da ist niemand, da ist gar nichts. So sagte es der Dalai Lama einmal zu Christen. Er sagte, da jedoch der Buddhismus keinen Schöpfergott oder persönlichen Erlöser kennt, warne ich vor Leuten, die sich Buddhistis christlich nennen. Also er weiß, dass Buddhisten nicht denselben Ansatz haben wie Christen, nämlich ein Schöpfergott. Kennen sie nicht. Sie haben auch nicht dasselbe Ziel, einen Erlösergott. Kennen sie nicht. Ihr Weg führt also gar nicht zu Gott. Auch wenn manche hier im Westen es vielleicht meinen. Vielleicht auch die Organisatoren des Kirchentags, dass die meinen, vielleicht ist Buddha einfach eine andere Benennung für Gott. Und können wir ihn deswegen einladen und finden wir etwas mehr erklärt zum Thema Gott oder dem Göttlichen? So erwarten es viele Menschen. Aber der Dalai Lama weiß im Grunde, dass Gott und Buddha nicht dasselbe ist. Buddhisten tun aber alles dafür, um in diesen Zustand der Leerheit eintreten zu können. Wie diese Tibeter, die sich also Wochen, Monate lang aus dem Staub werfen, um sich zu reinigen, so habe ich es auch getan. Ich habe mich einmal, nachdem ich dann wirklich Buddhist wurde, ich war dann nach diesem Monatskurs so begeistert vom Buddhismus, zusammen mit 150 anderen, die dabei waren, haben wir uns alle dem Buddhismus geweiht. Und dann wollte ich auch alles tun, was die Buddhisten tun. Nämlich mich hinwerfen, das habe ich 60.000 Mal getan, um gereinigt zu werden. Ich war auf der Suche. Ich wollte dieses Ziel Erleuchtung erlangen. Nun, viele Werke, Hinwerfungen, viel meditieren, das ist eine Seite. Eine andere Seite ist die Seite der Magie. Eine Seite, wo man durch unsichtbare Wesenheiten Erfahrungen macht, die ja, irgendwie gewaltig sind. Vielleicht fast göttlich. Diesen Eindruck hatte ich. Als ich das erste Mal in den Tempel des Dalai Lama eintrat, habe ich mal mich so all die Wandgemälde angeschaut. Und da stand auch eine Statue, sah so aus, und diese Statue war von Padmasambhava, der Gründer des Buddhismus in Tibet. Er lebt im 8. Jahrhundert nach Christus. Von ihm heißt es, der Legende nach soll er sich selbst gezeugt haben und auf eine Lotusblüte geboren worden sein. Er meditierte auf Leichenstätten, traf sich dort mit grauenhaft aussehenden Hexen und soll sich von dem Fleisch der Verstorbenen ernährt haben. Seine Zauberkräfte galten als unbegrenzt. Er flog durch die Luft, sprach alle Sprachen, kannte alle magischen Kampftechniken, konnte jede beliebige Gestalt annehmen. Allerhande. Ich dachte, so diesen Fleisch von dem Verstorbenen essen, das hat man nicht gerade angesprochen. Aber durch die Luft fliegen, das wollte ich schon ausprobieren. Und ich dachte, wenn ich das tue, was die Tibeter vorschreiben, dann kann man das auch tatsächlich erlangen. So wurde es gesagt. Man kann dann durch die Luft fliegen. Nun, das sind Erfahrungsbereiche, die mit dem Übersinnlichen zu tun haben. Den tibetischen Buddhismus beschäftigt sich mit dieser übersinnlichen Sphäre sehr. Die Esoterik aber auch. Da geht es auch darum, dass man vielleicht irgendwelchen kosmischen Erfahrungen macht, meditiert und sich öffnet für irgendetwas. Aber vielleicht kann Elke das uns besser erklären.
Ja, vielleicht müsste man kurz mal sagen, was ist denn überhaupt Magie? Ist Magie einfach nur Zauberei? Magie ist ja, wenn eine Person versucht, die Umstände oder andere Menschen oder die Umwelt für ihre Zwecke, sei es positiv oder negativ, zu beeinflussen oder zu manipulieren. Und zu sagen zum Beispiel, ich halte ein Ritual ab und wenn ich dieses Ritual genau nach Vorschrift abhalte, dann wird das und das geschehen. Und so ist Magie zum Beispiel auch in der Esoterik ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Rituale werden abgehalten in der Natur, Vollmondrituale oder wenn die Pflanzen gut wachsen sollen. Und es werden Einweihungsrituale abgehalten, ähnlich alles wie im Tantra-Buddhismus. Also in dieser Richtung, in der der Dalai Lama ist. Und diese Richtung, denke ich, ist bei uns hier im Westen am bekanntesten, eben weil der Dalai Lama der Vertreter ist. Natürlich gibt es auch andere Richtungen hier, aber diese tibetische Richtung ist hier eben sehr bekannt. Und die Esoterik hat da auch ein ganz bestimmtes Welt- und Menschenbild. Das heißt, sie geht davon aus, dass zum Beispiel, sage ich mal hier, der Mensch lebt hier auf der Erde und da ist er im Grunde ganz begrenzt. Er hat natürlich gewisse Fähigkeiten, aber zum Beispiel, wie der Martin schon sagte, durch die Luft fliegen, das kann man normalerweise nicht. Aber auch in der Esoterik ist das möglich, zum Beispiel Astralreisen zu machen. Das wird angeboten, so wie das auch im Buddhismus der Fall ist, dass man solche Astralreisen macht, in denen man den Körper verlässt und so weiter. Aber normalerweise ist der Mensch eben hier begrenzt. Und sie sagen eben, der Mensch muss mehr und mehr seine göttlichen Kräfte, die er in sich hat, entfalten. Und je mehr er die entfaltet, umso mehr kommt er mit seinen göttlichen Kräften in Kontakt und seine göttlichen Fähigkeiten werden sich hier zeigen. Und dazu, um das zu erreichen, um selber dieses Göttliche zu erreichen, dazu nimmt er auch zum Beispiel aus der unsichtbaren Welt Hilfe. Man spricht dort von Dämonen und die wird man vielleicht nicht unbedingt zu Hilfe nehmen, es sei denn, man ist auf schwarzmagischer Ebene tätig. Aber das sind ja noch die wenigeren. Geister sehr wohl, die kann man zu Hilfe nehmen. Man glaubt eben daran, dass es eben auch positive Geister gibt. Führergeister, so fängt man schon ganz früh an, manchmal Kindern zu sagen, du hast da einen ganz bestimmten einen Führergeist oder man nennt ihn auch Engel. Oder eben die Naturgeister spielen eine große Rolle, die nimmt man für das Wachstum der Pflanzen zur Hilfe und so weiter. Also man ist sehr mit der unsichtbaren Welt beschäftigt. Es gibt Götter und Göttinnen, da haben wir Lieder drüber gesungen. Und alles überragt oder durchzogen, denn man kann nicht sagen, dass es eine gewisse Hierarchie ist, ist es schon. Aber die kosmische, universelle Kraft, das ist die göttliche Kraft, die alles durchzieht. Und diese kosmische, universelle Kraft, die ist eben, wie man glaubt, in Tieren, in Pflanzen, in Menschen. Und diese Kraft muss entwickelt werden. Also der Mensch ist nicht grundsätzlich getrennt von dieser Kraft. Sie ist in ihm. Aber er kann das Potenzial dieser Kraft erweitern oder verstärken.
Elke hat als Esoterikerin danach gesucht, eins mit dem Göttlichen zu werden. Ich habe natürlich als Buddhist nicht danach gesucht. Ich wollte erleuchtet werden. Das heißt, ich wollte Buddha werden. In diesen Zustand der Leerheit eintreten. Nun, Buddhisten sagen und glauben auch, dass es Götter gibt, Halbgötter, Dämonen, Geister und Menschen. Aber das sind alles vergängliche Wesen, das heißt sterblich. Auch Götter seien sterblich. Wenn Buddhisten von Christen hören, es gebe Gott, dann glauben sie sofort, ja, das gibt es, aber Gott wäre vergänglich. Vielleicht würde er mehrere tausend Jahre leben, aber dann wird er sterben und dann reinkarnieren müssen in einen anderen Wesenszustand. Nun, wie würde dann das Christentum die Sache einschätzen? Da heißt es in der Bibel ganz schlicht, ja, wir Menschen leben hier auf Erden, Gott im Himmel, und dazwischen gibt es einen Bereich der Luft, und da gibt es Dämonen, Mächte, Kräfte, Geister. Und man könnte sagen, da ist ja die unsichtbare Welt eher zweigeteilt. Das ist im Bereich Gott und im Bereich der Luft. Und vielen meinen, wenn sie irgendwelche übersinnliche Erfahrungen machen, dass sie gleich göttliche Erfahrung machen oder eine Erfahrung mit Gott. Nun, aus der Sicht der Bibel ist das nicht der Fall. Man kann durchaus Erfahrungen mit Geistern oder mit Dämonen machen. Vielleicht sind das auch schöne Erfahrungen. Aber das ist nicht automatisch dann eine Erfahrung mit Gott. Nun, in diese unterschiedliche Art wird das eingeschätzt. Ich habe als Buddhist natürlich nicht auf Gott, sondern eben auf diese Buddhas meditiert. Buddhas hier in Mehrzahl, denn Buddha ist eben nicht Gott, keine Persönlichkeit, ist ein Zustand, aber hat wohl verschiedene Aspekte, Ausstrahlungen. Und ich habe darauf meditiert und während meiner zweiten Reise nach Indien habe ich ganz bewusst ein Ritual ausgeführt. Ich habe eine Verpflichtung, einen Monat lang zu meditieren, eingehalten, und das ganz für mich, ohne Kontakt zu anderen Menschen. Da habe ich mich in diese recht ärmliche Hütte aufgehalten und da war ich dann allein, was Menschenkontakt anging. Da gab es manchmal Ratten, das war ganz schön lästig. Die haben sich über mein Altar hergemacht, da waren Nahrungsmittel drauf und habe ich dann versucht, die zu verscheuchen. Ich durfte sie ja nicht töten, denn die Lamas meinten, ja, diese Ratte hätte ja auch deine Tante gewesen sein können. Ja, alle Lebewesen sind vielleicht auch mal Menschen gewesen und deswegen musst du Respekt für alle Wesen haben. Nun, ich habe das versucht auch durchzuhalten, das war nicht immer leicht. So habe ich hier meine Kämpfe gehabt, ich habe auch meine Visionen gesehen, meine Erfahrungen gemacht und manchmal auch die Erfahrung, ganz aus mir herausgezogen zu sein und in irgendwelchen anderen Welten aufgenommen zu sein. Das war mächtig. Ich dachte, wow, wenn ich da drin verweile, dann bin ich ja schon da. Das war so eine gute Sache. Nun gibt es im Buddhismus, wenn man sich meditierend hinsetzt, in tantrische Richtung, die Richtung des Dalai Lama, verschiedene Buddha-Formen. Es gibt friedliche Formen des Buddha, wie zum Beispiel diese Maitreya-Buddha, eine liebevolle Ausstrahlung des Buddha. Aber es gibt auch zornige Formen des Buddha. Das zum Beispiel ist auch ein Buddha, würde man nicht gerade erwarten. Aber an der sogenannten Auge hier in dem Stirn erkennt man, dass es ein Buddha ist. Denn das ist das allsehende Auge, was in spirituelle Welten hinausschauen könne. Der Dalai Lama beschäftigt sich mit solchen Wesen. Er hat vor 2,5 Jahren in Graz eine Einführung gehalten und diese bunte Gestalt Kalachakra vorgestellt den Menschen. Das heißt, eingeführt in diese Richtung. Nun, diese Gestalt heißt Kalachakra, ist also ein Form des Buddha. Diese Gestalt hat mehrere Armen, aber auch mehrere Gesichter. Wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, sehen wir 4 Gesichter nebeneinander. Die Gesichter werden auch konkret beschrieben, denn 2 dieser Gesichter sind friedlicher Art und 2 andere sind zorniger Art. Und das soll auch so sein. Hier kann man es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Denn innerhalb dieser vollkommenen Gestalt des Buddha Kalachakra vereinen sich Frieden und Zorn. Vereinen sich letztendlich alle Gegensatzpaare, die es nur in dieser Welt gibt. Sprich Wärme, Kälte, männlich, weiblich, gut, böse, hell, dunkel. All das vereint sich in der Vollkommenheit des Buddha. Und das ist praktisch dass die Auflösung, das heißt, dann löst man sich auf, wenn man sich sowohl mit einem, das heißt mit dem Guten, als auch mit dem Bösen, mit dem Dunkeln als mit dem Hellen vereint. Wenn man diese Einheit in sich hat, dann ist die Vollkommenheit des Buddha in ein da. Nun, ähnlich glauben das auch die Esoteriker.
Entschuldigung. Aus dem Taoismus gibt es hier ein Zeichen, das eben auch diese Einheit von Licht und Finsternis darstellt und das ein sehr bekanntes Zeichen mittlerweile ist. Und hier sieht man, dass in dem Weißen ein dunkler Punkt ist und in dem Schwarzen ein heller Punkt. Und das bedeutet, dass man sagt, das ist nicht so eine ganz krasse Trennung. Denn in jedem Licht, so sagen sie, gibt es auch ein wenig Finsternis und in jeder Finsternis, da soll es auch ein wenig Licht geben. Und das zusammen ist das Vollkommene. Also dieses Zeichen des Yin und Yang ist das Zeichen einer kosmischen universellen Kraft. Und dieses Zeichen heißt Qi oder auch Qi. Also wenn wir hören Qigong oder Tai Chi oder Reiki, dann hören wir verschieden, oder Aikido, hören wir immer diese Silbe mit Qi. Sie schreibt sich unterschiedlich, mal mit CHI, mal mit KI, mal mit QI, aber meint immer dasselbe. Es geht immer um diese Kraft, Qi oder Qi. Je nachdem, aus welchem Land es kommt, wird es eben unterschiedlich geschrieben. Und man sagt eben, dass in dem Menschen diese kosmische Kraft in Harmonie fließen muss. Der Esoteriker hat ein ganz anderes Verständnis von Ganzheitlichkeit, als wir das normalerweise als Christen haben. Als Christen hat man natürlich auch ein Verständnis von Ganzheitlichkeit und meint eine Einheit von Körper, Seele und Geist. Esoteriker sagen, nein, es ist eine Einheit von Körper, Seele, Geist und Kosmos. Das heißt, da ja diese göttliche Kraft in allen Dingen ist, ist der Mensch auch mit allen Dingen verbunden und muss die göttliche Kraft in Harmonie durch seinen Körper fließen. Wenn das nicht der Fall ist, so sagen sie, wird er krank. Und aus dem Grunde werden dann bestimmte Bewegungsformen angeboten, Massagepraktiken, Nadeleinstiche und, die dazu dienen, dass der Mensch die Energiebahnen geöffnet bekommt, die für die kosmische Kraft da sein sollen. Was ist nun die kosmische Kraft? Wir haben das vielleicht jetzt schon mehrere Male gehört. Die Bibel spricht auch von Kosmos. Und zwar heißt es in einem Brief des Apostels Paulus, da schreibt er an die Christen in Korinth. Und da sagt er zu den Christen, ihr Christen, ihr habt nicht den Geist dieser Welt bekommen, sagt er, sondern ihr habt den Geist, der aus Gott ist, bekommen. Und wenn wir da den griechischen Text lesen, Paulus hat das auf Griechisch geschrieben, dann steht da, ihr habt nicht den Geist des Kosmos bekommen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Paulus unterscheidet zwischen den Geistern und hier wird aber diese Kraft, wird ganz klar kosmische Kraft genannt. Ja, das ist eben diese Einheit von Licht und Finsternis, habe ich schon gesagt. Ein holländischer Maler hat das mal so dargestellt. Die unsichtbare Welt in Harmonie in einem Mandala. Wenn man auf das Weiße schaut, dann sieht man wahrscheinlich Engel und bei dem Schwarzen, da sieht man Fledermäuse oder auch Teufel. Und das zusammen dargestellt in einer Harmonie. Es gibt also nicht mehr, wie man das vielleicht im Christentum sagen würde, ganz klar gut und böse und als Christ würden wir sagen, das Böse müssen wir wirklich lassen, da müssen wir die Finger von lassen. Und das Gute, das sollen wir üben. Aber im Buddhismus und auch in der Esoterik ist das immer mehr der Fall, oder ist es überhaupt der Fall, dass es in dem Sinne kein Gut und Böse mehr gibt. Es ist alles eine Sache des Standpunktes. Und man könnte sagen, heute ist dies vielleicht für mich böse, aber das kann morgen für mich gut sein. Und so nimmt man immer mehr an oder will man immer mehr den Menschen deutlich machen, du bist selber das Göttliche und nimm dieses Dunkle, nimm das an als einen Teil von dir selbst.
Das ist die Sicht des Buddhismus, das heißt speziell des Tantra-Buddhismus, dass eben die Gegensätze in Eingestalt integriert werden müssen. Wie sieht es dann das Christentum? Das heißt, wie sieht es die Bibel? Da wird von Gott Folgendes gesagt, da heißt es, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das heißt, Gott ist jemand, wo nicht die Gegensätze Licht und Finsternis, auch nicht alle anderen Gegensätze einfinden, das heißt integriert sind. Nein, er ist nur Licht und wir können uns das gar nicht vorstellen. Denn sind wir ehrlich, wir bestehen nun mal hier als Menschen in dieser Welt aus Gegensätzen. Wir haben lichte Teile, dunkle Teile, gute, böse Eigenschaften. All diese Gegensätze gibt es in dieser Welt. Nun kommt uns fast die andere Seite etwas näher. Dass das Göttliche, ähnlich wie wir, all diese Gegensätze hätte. Deswegen ist vielleicht auch da den Andrang, da ein Versuch zu machen, mit dieser Art der Göttlichkeit Kontakt zu machen, bei vielen Menschen groß. Denn es kommt uns entgegen in unser Empfinden. Nun, mir kam diese Richtung des Buddhismus auch entgegen, als ich meine Eltern davon erzählt habe, dass ich da in Indien gewesen bin und Buddhist geworden bin, haben sie schon etwas fremd geschaut, aber sie konnten es nachvollziehen. Ich glaube, für sie war es sogar schwieriger nachher, dass ich Christ wurde, als dass ich Buddhist wurde. Für sie war es näher. Es passte irgendwie besser zu ihren humanistischen Denken. Nun, als der Dalai Lama vor 2,5 Jahren in Graz war und eben diese Kala Chakra da vorgestellt hatte, da sind wir da auch hingegangen und haben da ein buntes Getümmel vor den Eingang gefunden. Da gab es westliche Buddhisten, tibetische Buddhisten, allerhande Art. Aber es stand dann am Eingang jeden Tag auch so ein Mann mit so einem Schild. Da stand drauf, Jesus Christus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und lasset euch versöhnen mit Gott. Da stand er. 11 Tage da unter diesem Ritual. Jeden Tag stand er mit seinem Schild da. Nun war schon irgendwie mutig. Vielleicht waren gerade die westlichen Buddhisten etwas irritiert. Sie hatten bestimmt schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht in ihrer Jugend. Aber ich habe mal so einen Tibeter gefragt, was halten Sie denn davon? Da meint er, ist doch prima, denn Jesus ist doch auch ein Buddha. Nun, was macht er? Er hat ja noch nie von Gott oder von Jesus gehört. Er versucht einfach, weil er schon ahnte, dass das mit Religion zu tun hat, die Sache einen Platz in sein System zu geben. Und sagt, Jesus ist ein Buddha. Ich habe am Anfang schon gesagt, wir machen ja eigentlich ganz ähnlich. Vielleicht auch gerade die Menschen, die den Dalai Lama einladen auf den Kirchentag. Denn da ist offensichtlich auch diese Ahnung, dass Buddha doch vielleicht ganz ähnlich ist wie Gott. Nun, wie ich den Dalai Lama schon zitiert habe, müssen wir auch von ihm zu kennen nehmen, dass das nicht wahr ist. Buddha und Gott sind nicht gleich. Nun, ich habe danach gesucht. Wir suchten beide in gewissem Sinne nach dem Göttlichen, nach übersinnlichen Erfahrungen, machten in gewissem Sinne spirituelle Reise, aber reisten auch durch diese Welt. Als ich Elke kennenlernte, lebte ich in Amsterdam auf einem Schiff. Im Bauch des Schiffes waren Räumlichkeiten ausgebaut und da haben wir unsere Therapie angeboten. Alternative Therapie. Es hatte mit der unsichtbaren Welt zu tun. Durch diese Therapie, eine Atemtechnik, versuchte ich meine Klienten mit der Buddha-Geist in Kontakt zu bringen. Und es geschahen gewaltige Sachen. Ich dachte, wow. Ich saß daneben und sie beschrieben die meist schönen Visionen. Ich dachte, das ist ja enorm. Aber nach so einer Sitzung war ich selber fix und fertig. Sie haben mich gut bezahlt, aber ich war am Ende. Irgendwie war ich in gewissem Sinne Kanal gewesen für eine andere spirituelle Welt, die auf diese Menschen übergegangen ist. Natürlich meditierte ich auch auf meinem Schiff. Das war mein Alltag. Ich war alternativer Psychotherapeut, aber meditierte als Buddhist und die beiden passten haargenau zusammen. Denn wir versuchen, den Menschen frei zu machen von allen Tabus, frei von allen Dingen, wo sie drin gefangen waren. Sie sollten es ausschreien. Denn sie sollten ja auch ihre negative, ihre dunkle Seiten äußern können. Das übrigens ist auch Zeichen der modernen Psychologie. Alles darf sein. Du musst für alles Raum geben. Und so haut man auf eine Matratze oder irgendetwas, um den Zorn rauszulassen oder weint laut oder schreit oder was auch immer, damit man frei wird. Das heißt, alle Qualitäten von sich selbst Freiheit gibt. Nun, eines Tages brannte den Innenbereich des Schiffes aus. Wir waren gerade zurückgekommen von einer spirituellen Reise, buchstäblich, das heißt, wir waren nach Ägypten gewesen und da waren Leute, die haben uns da in den Pyramiden geführt und wir haben dann meditiert auf unser vorheriges Leben und wir waren in hoher Gesellschaft, denn wir waren fast alle Pharaonen gewesen. Einige waren schon Kleopatra gewesen, es war gewaltig. Also so kamen wir zurück von dieser Reise und saßen zu Frühstück und ich sagte gerade zu Elke, es fühlt sich nicht gut an, hier noch zu arbeiten. Und ich schaute nach draußen und stellte fest, es brannt. So konnten wir, als dann durch diesen Brand der Feuerwehr schnell gekommen, den ganzen Innenbereich des Schiffes ausgebrannt war, dort nicht mehr arbeiten. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Es war schon geschehen. Nun haben wir das Schiff dann tatsächlich verkauft und haben uns auf eine Weltreise begeben. Wir waren auf der Suche. Wir wussten nicht genau, wonach. Als erstes reisten wir nach Nordindien, wo mein Guru, mein Lehrmeister lebte, an dem Ort, wo auch heute der Dalai Lama lebt. Und da kam ich ihm in diese Gestalt entgegen. Er mir. Als wir dort ankamen in dem Haus. Da kam er, als wir dort ankamen, und das war er, 4 Jahre alt. Bisschen komisch. Aber wie kam das? Als ich ihn kennenlernte, war er ein Meister von über 80 Jahren alt. Er war inzwischen gestorben und sie sagten, das sei seine Reinkarnation. Wie die Tibeter bin auch ich hingegangen, habe ich vor ihm verneigt, er hat so segnend seine Hand auf mich gelegt, aber es war doch komisch, so meine spirituelle Frage mit ihm zu besprechen. Zum Glück war aber der alte Lama auch noch da. Das heißt, sein Körper. Sie hatten nämlich seinen Körper einbalsamiert und in einem Glaskasten in einem Raum des Hauses platziert. Da saß er. Wir sind hineingegangen, haben uns da vorgesetzt und ich saß da in stiller Meditation in der Erwartung, da würde eine Art telepathische Kommunikation zustande kommen. Auf einmal ging da auch eine laute Stimme in mir los, die sagte, gehe deinen eigenen Weg. Ich war ganz entsetzt. Ich dachte, was meint er? Der Guru war für mich wie ein Vater. Und nun sollte ich auf eigene Wege gehen? Ich dachte, was soll das? Hab darüber nachgedacht und festgestellt, vielleicht hast du versucht zu sehr ein tibetischer Buddhist zu sein. Dabei bist du Holländer. Du musst auf deine Art und Weise den Buddhismus leben lernen. So haben wir uns weiter auf den Weg gemacht. Die Elke war in Indien häufiger krank. Nicht zuletzt auch, weil sie sich zutiefst in sich schuldig fühlte. Weil sie, um mit mir zusammen auf diese spirituelle Reise gegangen zu sein, ihre Familie im Stich gelassen hatte. Ich wurde einmal von einer Seeschlange gebissen, war beinahe tot. Probiert es natürlich immer wieder mit meiner Meditation. Und hier sieht man, wie ich fast die Erleuchtung erlangte. Kann man das erkennen? Nicht. Aber vielleicht hat das damit zu tun, dass ich auf die sogenannte Leere meditierte. Ich war tatsächlich recht leer. Und war am Ende, auch weil ich es noch versuchte, nicht nur das Gute, sondern auch das Böse in mir zu integrieren. Nicht nur das Helle, sondern auch das Dunkel. Und es ging mir immer schlechter. Eines Tages wollten wir einen Freund besuchen in Australien. Wir sind ja weitergereist. Wir haben eine ganze Weltreise gemacht. Indien, Indonesien, dann Australien. Und als wir diesen Freund besuchen wollten, der mitten im Urwald lebte, trennten wir. Und dann nahm uns ein junger Mann mit und der war sehr, sehr gut drauf.
Ja, und uns ging es ja ziemlich schlecht und wir haben gedacht, na, das kann nicht normal sein, dass einer unter normalen Umständen so gute Laune hat. Und wir dachten, vielleicht hat er was geraucht, haben wir ihn mal gefragt, weil das war manchmal für uns noch so die letzte Möglichkeit, aus unseren Depressionen herauszukommen. Denn wir kamen auch während dieser Reise immer mehr auch in Depressionen hinein und in ganz große Bedrängnis. Wir haben immer versucht, uns noch gegenseitig therapeutische Sitzungen zu geben, aber wir merkten, wir schaffen das nicht. Ich selber hatte auch sehr viel zu kämpfen mit Ängsten, die hatte ich nicht nur auf dieser Reise, sondern die hatte ich vorher schon, und mit Albträumen. Und manchmal sah ich nachts in meinem Zimmer dunkle, schemenhafte Gestalten. Das ist uns dann auch auf der Reise begegnet, in Indonesien zum Beispiel. Und ich wusste, es gibt eine unsichtbare Welt, die mich bedroht. Und ich habe aber immer gedacht, warum kann das, was kann das mit mir zu tun haben? Ich will doch nur das Gute. Also muss doch eigentlich auch nur das Gute kommen. Und ich habe diese unsichtbare Welt total überschätzt und unterschätzt und mich überschätzt. Ja, also dieser Mann, der war so fröhlich und wir haben ihn halt gefragt und er sagt, nein, seine gute Laune käme von seiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Nun haben wir gedacht, kann ja auch sein. Also es gibt ja viele Wege nach Rom, warum nicht auch Jesus Christus? Außerdem spricht ja die Esoterik auch von Christus. Und sie meint aber nicht den Jesus Christus, von dem wir da vorhin so ein Bild gesehen haben am Kreuz, also nicht den Jesus, der als Gott hier Mensch geworden ist und sich für unsere Trennung von Gott hat ans Kreuz nageln lassen. Nein, sie meinen das Christusbewusstsein. Und dieses Christusbewusstsein ist gleichzusetzen mit dem Buddha-Bewusstsein. Und von daher, ich kannte den Unterschied nicht so ganz groß. Ich habe nur gedacht, Christus, okay, das kann auch sein. Ja, fragte uns der Mann, was macht ihr denn beruflich? Wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten. Er sagt, da wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Ja? Ja, sagt er, ich lade euch ein am Sonntag zum Gottesdienst in meine Kirche. Naja, ich konnte mir selber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das die echte Alternative war. Aber ich dachte, wir sind ja im Ausland und wir wollen Leute kennenlernen. Und ich habe mich ja zu dem Zeitpunkt auch immer Christin genannt, obwohl ich ja mit meinem Glauben überhaupt nichts zu tun hatte. Aber ich dachte, ich kann auch mal in die Kirche gehen, warum nicht? Der Mann holte uns ab, brachte uns zu einem Schulgebäude. Also es war gar keine Kirche. Und das machte mich sehr skeptisch. Denn ich dachte bis dahin immer, alles, was nicht katholisch oder evangelisch ist, das ist Sekte. Also ich war sehr skeptisch. Aber die Leute beteten zu ihrem Gott, als wäre er wirklich da. Und das hat mich doch irgendwie schon angesprochen. Nach dem Gottesdienst kam dann eine Frau zu mir und fragte mich, wie ich heiße und woher ich komme. Und die dritte Frage war, ob sie mit mir beten dürfte. Ich dachte, oh, beten, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich wollte auch erst nicht. Aber die Frau war so nett, ich mochte nicht Nein sagen. Und der Martin hat mich dann noch ermutigt und meinte, er käme auch mit. Und die Frau holte noch den Pastor. Und so ging sie mit uns raus auf den Balkon, weil das sonst so unruhig war da überall. Und dann begann sie mit mir zu beten. Und als sie betete, da wusste ich haargenau, hier ist eine unsichtbare Macht anwesend. Ich kannte nämlich ja inzwischen die Anwesenheit von unsichtbaren Mächten. Ich wusste ja haargenau, wann die da waren. Und jetzt war es klar, hier ist eine Macht, die ist größer als alles, was ich bis dahin kennengelernt hatte. Und ich wusste irgendwie auch, das ist keine unpersönliche Kraft, wie es mir damals immer gesagt wurde. Keine unpersönliche göttliche Kraft, sondern das ist eine persönliche Kraft. Nämlich, die kennt mich ganz persönlich. Das war mir irgendwie klar, weil die Frau genau etwas betete, was mich total traf. Nämlich meine Schuld, von der Martin vorhin schon gesprochen hatte. Dass ich um meines spirituellen Weges willen meine Familie verlassen hatte. Und Schuld, kann man sich vorstellen, hat in einem Konzept, wo Licht und Finsternis zusammengehört, oder auch Gut und Böse, keinen Platz. Und darum mussten wir uns auch immer sagen, wir sind nicht schuldig. Wir haben uns natürlich für viele Dinge schuldig gefühlt. Aber es wurde uns immer gesagt, du bist nicht schuldig. Und das sollte Freiheit sein. Aber in diesem Moment, als die Frau mit mir betete, da war mir völlig klar, das war gar keine Freiheit, das war Unterdrückung. Ich fing nämlich an zu weinen, weil ich plötzlich mein Leben sah und sah, dass ich ein anderes Leben geführt hatte, als das, was Gott von mir gewollt hatte. Und als ich so weinte, sagte die Frau zu mir, deine Sünden sind dir vergeben. Ich wusste gar nicht, was Sünde ist. Ich dachte immer, Sünde ist, wenn jemand bewusst was Böses tut. Aber hier wurde mir klar, das Wort Sünde, das kommt nämlich von Sund. Und das bedeutet ja Graben, dass es einen Graben gab zwischen mir und Gott. Und dann fragte mich die Frau, willst du von jetzt an mit Jesus Christus leben? Ich hatte keine Idee, was es wirklich bedeutet. Aber ich wusste irgendwie, wenn ich mein Ziel erreichen will, nämlich eine Vereinigung mit Gott, und das wollte ich ja als Esoterikerin, dann muss ich Ja sagen zu diesem Jesus. Und ich habe das dann gesagt und habe dann auch unter der Anleitung der Frau, die mir dabei half, gesagt, ich will Jesus als meinen Erlöser annehmen. Als denjenigen, der mich aus meiner menschlichen Begrenztheit, ich sag mal meiner Schuld und aus allem erlöst. Und das war etwas ganz Besonderes, denn bis dahin habe ich ja eben immer versucht, mich selbst zu erlösen, selber zu werden wie Gott. Und ich habe das dann gesagt, ja, und der Martin, der stand neben mir und schaute sich das alles an.
Ja, ich habe mich darüber total gefreut. Ich dachte nämlich, jetzt endlich ist die Elke eine echte Christin geworden und ich einen echten Buddhisten. Passt gut zusammen. Nur, die Frau ließ nicht locker, fragte direkt, ob sie auch mit mir beten könne. Nun, ich kann das Buddhistengebet, allerdings natürlich nicht zu Gott oder zu Jesus. Das war mir ganz neu. Ich war irgendwie neugierig und sagte, okay. Sie betet, auch der Pastor betete noch. Dann fragte sie, ob ich ihr ein Gebet nachsprechen könne. Ich war noch immer neugierig, dachte, mal schauen, wie das so wirkt, wenn man zu Gott betet. Ich bejahte und dann fing sie an und einer der ersten Dinge, die sie mir dann vorbetete, war, ich solle alle meine anderen Religionen loslassen. Da stand ich, meine Augen zu. Sie wartete, dass ich darauf hin das nachsprechen würde. Und mein erster Gedanke war, nein, das machst du nicht. Ich dachte, welch eine Frechheit. Wie kann sie überhaupt? Ich dachte, ich bin als Buddhist schon auf eine höhere Bewusstseinsebene angelangt und das willst du nicht auf einmal so loslassen. Als ich so Nein sagen wollte, fiel mir da ein Satz des Buddha ein. Der hat mal gesagt, dass wenn dir jemand was Wichtiges sagt oder lehrt, dann prüfe du selbst. Ich dachte, wenn Buddha es sagt, dann musst du es machen. So fing ich an, ich stellte die Sache auf die Probe, merkte in mir ein totaler Widerstand. Ich wollte nicht, so eine Art religiöser Stolz. Außerhalb von mir merkte ich aber, dass dieser Jesus Christus da war. Sie hatte ja zu Jesus gebetet. Und ich merkte, im Vergleich zu meinem Widerstand in mir, ist er außer mir größer, klarer und wahrer. Und als ich das feststellte, dachte ich, wenn du nun ehrlich sein willst, dann müsstest du dich jetzt für den Größeren, den Klareren und den Wahreren entscheiden. Und dann habe ich mich trotz meines Widerstandes ganz zaghaft das gesagt. Okay, ich lasse alle meine anderen Religionen los. Nun, das war ein Anfang. Wir beide, wir standen da, wir wussten gar nicht so genau, was da geschehen war. Die Frau, sie schien es wohl besser zu wissen, sie war total begeistert und sagte, jetzt hat Jesus Christus euch aus dieser Welt heraus zu sich geholt. Nun, wir standen da draußen in Australien auf dem Balkon bei so einer Art Schulgebäude und draußen war es so ein bisschen nebelig. Aber tatsächlich, es war, als ob die Welt ihr Griff auf uns verloren hatte. Und wie Elke das ja schon klar gemacht hatte, ist Welt eigentlich auch in der Bibel, im Griechischen, Kosmos. Das heißt, es ist nicht nur die sichtbare, sondern auch die unsichtbare Welt gemeint. Ich merkte, dass gerade diese unsichtbare Welt, die auf mich, die auf uns so einen Eindruck gemacht hat, zunächst mal positiv, aber dann zunehmend negativ, beschwerend, bis hin zu diesem Bild, wo ich da so sitze in Meditation und völlig leer, depressiv war. Bis dahin, dass wir negative Gedanken hatten, bis hin zu Selbstmordgedanken. Und auf einmal war diesen Druck weg. Und es war eine Liebe da. Ein Frieden, die war ungekannt. Und woher kam das? Diese Liebe war die Liebe Gottes. Das war Gottes Frieden. Denn durch Jesus Christus, der da zu uns gekommen war, in diese Begegnung, war auf einmal die Begegnung mit Gott zustande gekommen. Und den hatten wir bis dahin nicht gekannt. Nun, das war ein Anfang, wo wir beide total unerwartet dastanden und in dieser Begegnung merkten, hey, hier ist etwas ganz Wichtiges geschehen. Das war auch sehr schön, das ging ja auch gut, man könnte sagen in etwa drei Tagen. In 3 Tagen hatten wir so eine Art Flitterwochengefühl, aber dann kamen Kämpfe und wie. Es war in mir, wie wenn Jesus und Buddha miteinander kämpften. Einmal dachte ich, was Buddha da lehrte, war doch ganz gut und dann dachte ich, nee, Jesus, der war gut und das war hin und her, ich wurde schier verrückt. Und die Elke, die merkte es auch und stellte es fest und fing mit mir an zu kämpfen. Und da war ein Chaos komplett. Und wir sagten uns, das fühlt sich gar nicht mehr gut an. Und unser Maßstab war ja, was sich gut anfühlt, ist gut. Und was sich nicht gut anfühlt, ist eben nicht gut. Das fühlte sich nicht mehr gut an und wir sagten uns, wir verlassen diesen Ort wieder und wir reisen weiter. In der Ahnung, wir dachten, wir gehen wieder auf alten Wegen. Aber Gott, zum zweiten Mal, kam er mitten in Sydney. Wir standen an einem Zebra-Überquerung an Ampel und wir überquerten die Straße, als eine Ampel auf grün ging, und von der anderen Seite kam viel Volk auf uns zu, während wir zur anderen Seite liefen. Ein Mann kam direkt auf uns zu, strahlte uns an. Und das Erste, was er sagte, war: Do you know God? Kennt ihr Gott? Nun, wir hatten gerade was von Gott gehört, aber wir mussten die Straße überqueren und wir gingen schnell weiter. Aber er drehte sich um und ging mit uns. Er ließ nicht locker. Nun, wir sagten: Ja, wir haben schon gerade was von gehört, aber bitte lasst uns in Ruhe. Er zeigt uns aber eine Einladung von seiner Kirche, so sagt er, mitten in Sydney, in Towns Hall. Er sagte, die haben dann da eine Ausstellung, das stellte sich dann später heraus, das war eine Bibelausstellung. Wir haben die Sache, den Eingang, die uns dann zeigte, angeschaut und wir haben das Gebäude noch einmal umquert. Der Mann war aber weg. Wir haben ihn nicht mehr gesehen. Wir sind dann hineingegangen. In der Gedanke, zum zweiten Mal hat uns Gott hier angesprochen und wir müssen irgendwie dahinter kommen, wer diesen Gott, wer diesen Jesus Christus eigentlich ist. Und da haben wir uns allmählich auf dem Weg der Nachfolge gemacht. Es musste aber noch sehr viel geklärt werden in unserem Leben. Wir waren ja gar nicht verheiratet. Das war eine Sache. Dann waren wir voll mit Buddhistinnen, mit esoterischen Gedanken. Das war eine Gewohnheit, das war tief in uns drin. Das war von heute auf morgen nicht weg. Sehen wir, wir können meinen, von heute auf morgen, wir nehmen Jesus an, aber damit ist ja noch so viel Altes vorhanden. Und das hat mehrere Jahre gedauert, bis das einigermaßen ins Lot war. Und die Sachen sich klärten. Nun, wir machten wohl an dieser eine Stelle, an dieser eine Begegnung, die Begegnung mit Jesus Christus. Und diese Begegnung war etwas, was nicht nur eine Sache war, nicht nur ein Fall, sondern blieb. Und dieser Jesus Christus begleitete uns in den Prozess des Aufräumens, was danach folgte. Im Grunde wurden wir ja mit Gott, der da nur Licht ist, keine Finsternis in ihm, in Berührung gebracht. Und das war für uns absolut neu. Diesen Gott hat sich aber auf den Weg gemacht. Wir haben am Anfang gesagt, Jesus hat gesagt, wer sucht, der findet. Aber Gott sucht auch. Und das hat er bei uns konkret auch so gemacht. Das haben wir auch später in der Bibel zurückgefunden, denn da spricht Gott durch den Propheten Jesaja folgendermaßen, da sagt er: Ich, Gott, ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach: Hier bin ich. Hier bin ich. So einfach hat sich Gott uns bekannt gegeben. Sagend: Hier bin ich. Hier bin ich. Und heute, nach 15 Jahren nach dieser Begegnung, sind wir beide umso mehr davon überzeugt, dass es diesen Gott gibt und dass diesen Gott einen jeden Menschen ansprechen will. Die Frage aber an unserer Seite ist: Hören wir seine Stimme? Erkennen wir seinen Ruf? Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war, wie gesagt, unsere erste Begegnung. Gott, wir suchten nach dem Göttlichen, nach Erleuchtung, nach Buddha. Da suchte Gott uns. Und das geschah, dass wir auf einmal auf einen ganz anderen Weg gestellt wurden. Wir sind bis heute dabei geblieben, weil nach einer Weile von Prüfen sich herausstellte, ja, der ist da, der lebt. Deswegen haben wir dann auch, ich sage das jetzt an, zum Schluss, dann, als wir nachgefragt wurden, darüber ein Buch geschrieben, und wir haben auch das dabei, ich war Buddhist, da steht unsere Lebensgeschichte drin, ja, wie das gekommen ist, ein bisschen ausführlicher als das, was wir heute erzählt haben. Aber auch Elkes Geschichte steht mit da drin. Ihr Name konnte nicht dabei stehen, weil das Buch Ich war Buddhist heißt und sie nicht Buddhistin war. Aber ihre Geschichte steht schon ganz und gar drin. Dann noch ein Buch, was haben wir später geschrieben, Buddhismus auf dem Weg zur Macht? Fragezeichen. Da haben wir nochmal die buddhistische, esoterische Hintergründe aufgelistet und nochmal in Gegenüberstellung gestellt mit dem Christentum und diese Frage auch nach der Entwicklung des Buddhismus und des New Age in unserer Gesellschaft ja, ausführlich behandelt. Also wie kommt das hier an? Diese Bücher können wir auch anbieten, also ein bisschen günstiger, weil wir zu spät gekommen sind, dürfen wir das eine Buch für 10 Euro und das andere für 5 Euro anbieten. Das sind Sonderpreise, die ich sonst nicht anbieten so kann. Also zu diesem Buch, zum Beispiel, das Thema haben wir jetzt nicht erwähnt, es steht ein ganzes Kapitel zum Thema Mandala drin. Das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber das ist eine Sache, die eigentlich im Buddhismus einzuordnen ist. Vielleicht bekannt von Kindern oder sowas, die das in den Schulen alles machen. Und heute sind wir ja, unterwegs und erzählen oder versuchen, ja, jetzt aufzuklären zu dieser Thematik Buddhismus, Esoterik, Christentum und haben einen Verein gegründet, die eben diesen Namen Gateway e.V. Trägt. Darüber, wer will, kann darüber Informationen über das, was wir heute tun, bekommen. Danke für eure Aufmerksamkeit.